Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hi. Es ist wieder soweit. Eine neue Woche. Wir haben wieder neue News parat. Es ist nicht so vollgestopft wie beim letzten Mal. Es war kein großes Event. Wir haben keine Monatsvorschau. Es ist eine normale Ausgabe. Dazwischen war Ostern, dazwischen war der 1. April. Darüber können wir am Ende ein bisschen reden. Aber wir können ganz geschmeidig über ganz normale Nachrichten heute reden. Wir haben Ehrengäste für die Animagic. Wir haben immer noch ein paar übrig gebliebene Fortsetzungen, die jetzt in Zukunft kommen werden. Und wir haben sehr viel seltsame Nachrichten zum Schluss. Wir fangen in Deutschland an. Wir haben einmal The Dreaming Boy The Realist wird KSM Anime auf Disc rausbringen. Das war so eine Rom-Com, die 2023 rausgekommen ist und da ziemlich untergegangen ist. Ich habe sie auch nicht gesehen. Deswegen kann ich da auch nicht weiter zu groß was sagen.
Aber das ist heute nicht einfach unterzugehen. Nicht schwer unterzugehen, meine ich. Ja. Es ist genug Zeugs unterwegs, dass du wirklich Sachen verpassen kannst.
Ja. Das kommt ab 20. Juni diesen Jahres auf Disc in einer Complete Edition. Und dann Lonely Castle in the Mirror. KSM hat sich die Lizenz schon vor einem Jahr gesichert. Und jetzt haben sie bekannt gegeben, dass es im Kino laufen wird. Und zwar am 9. Juni kann man den im Kino sehen. Lonely Castle in the Mirror kam Ende 2022 raus, basiert auf einem Buch, auf einem Roman, was in Japan auch relativ erfolgreich gewesen ist, über ein paar SchülerInnen, die in einem Schloss landen.
Nun habe ich jetzt gar nicht mehr erwartet, dass sie das Ding ins Kino bringen. Ich dachte, die schmeißen es sofort auf die Disc. Aber ja, okay.
Im Sommer, also im Juni, dann im 9. Wie gesagt. Dann haben wir, wie gesagt, ein paar Ehrengäste für die Animagic, die bereits feststehen. Einmal ganz viel Futter für die Fans von Eminence in Shadow. Und zwar wird sowohl der Autor von der Original Light Novel, der Zeichner für die Manga-Adaption, der Regisseur vom Anime und der Produzent vom Anime da sein.
Also die heilige Dreieinigkeit hier, ne?
Ja, also alles ist quasi da. Wenn man irgendwas zu denen wissen will oder sonst was, es wird verschiedenste Panel geben, wo die da sind, wo es Signierstunden gibt und Quatschrunden und sonst irgendwie was. Mit denen vier zu Eminence in Shadow. Junji Ito wird auch da sein auf der Animagic 2024. Da gibt es noch keine weiteren Details, wie genau. Es wird wahrscheinlich auch eine Signierstunde geben, schätze ich mal.
Da merkt man wieder, dass ich so wenig weiß von den eigentlichen Mangakas. Wenn sie nicht mal in dieser Manben-Dokumentation auftauchen, weiß ich eigentlich gar nichts. Ich hätte zum Beispiel jetzt gedacht, dass Junji Ito eher so ein privater Mensch ist, aber da habe ich vielleicht nicht unbedingt den richtigen Riecher gehabt.
Ich meine, er wirkt in Videos immer, wenn man ihn sieht, ziemlich ruhig. Ich denke, das ist schon eine sehr ruhige Person auf jeden Fall. Und klar ist, dass J-Pop-Duo, was man für ja einige Openings und Endings zu verschiedensten Serien kennt. Oremo, Licorice Recoil, Nisekoi, Madoka Magica, meine ich auch, war glaube ich auch Klaris, werden ihre Europapremiere auf der Animagic haben. Es wird ein Live-Konzert stattfinden, zwei Live-Konzerte werden stattfinden, sowie Signierstunden. Wer das also auch erleben will, auch das auf der Animagic dieses Jahr.
Das ist eine coole Sache. Ich kann mich aber immer noch erinnern, dass auf Animagic manchmal richtig bekanntere Sänger da waren, aber da das halt noch nicht so voll angekommen ist, war in den früheren Animagics, dass die Leute so nicht wirklich das mitbekommen haben, nicht wirklich so begeistert reagiert haben, weißt du, dann hast du dann hier so eine richtig geile Vorstellung gehabt und das Publikum starrt so, ne? So da nach vorne auf die Bühne, bewegt sich nicht, weil sie irgendwie so, oh mein Gott, was tue ich jetzt? Kenne ich doch gar nicht die Frau.
To be fair, mit Klares kann ich jetzt auch nichts anfangen.
Aber du, ganz ich bin mir sicher, dass im Moment gibt es mehr Leute, die noch etwas anfangen können. Heute ist es nicht mehr das Problem.
Und dann gerade ganz frisch noch reingekommen, zur Zeitpunkt der Aufnahme, Netflix hat GTO, Great Teacher Onizuka, hinzugefügt zu ihrem Service. Ich habe eben noch kurz vor der Aufnahme reingeschaut. Ja, es ist auch auf dem deutschen Netflix. Es ist in der japanischen, in der englischen und französischen Synchro vorhanden, auch mit deutschen Untertiteln vorhanden. Kann man sich auf Netflix also komplett angucken, alle 43 Episoden. Ich habe aber, wie gesagt, kurz reingeguckt und die Videoqualität ist noch schlimmer als auf Crunchyroll. Und die ist da sowieso schon nicht gut, weil es gibt halt keine guten Master zu der Serie. Ich glaube aber zumindest, dass die Aspect Ratio auf Netflix richtig ist.
Ich dachte, es gab nur dieses eine Master von irgendwelchen Übertragungs-Beta-Kassetten.
Ja, so sieht's halt auch aus.
Die halt unten diesen ganz, ganz wenig zu sehen ist davon, so einen kleinen Magnetstreifen haben. Ja. Ganz unten am Ende vom Bild. Aber ja, da sind auch die DVDs von abgezogen, von dem Master. Also das sollte eigentlich auf allen gleich aussehen. Also gleich alt.
Ist halt Netflix, da sieht alles nochmal schlimmer aus. Gott, ich habe es letztens wieder irgendwas versucht zu gucken auf Netflix und direkt wieder die Videoqualität ist einfach eine Katastrophe auf dem Service.
Ich habe irgendwie nicht so oft Probleme damit. Vielleicht gucke ich zu wenig Netflix.
Kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Sind ja noch ein paar Anime aus der Saison sind ja zu Ende gegangen. Unter anderem Cherry Magic, 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard. Ist am Ende angekündigt worden, wird noch einen Compilation-Film im Laufe dieses Jahres in den japanischen Kinos bekommen.
Okay, das ist aber dann keine Fortsetzung. Aha, ist die Geschichte vorbei oder was? Ah nee,
weiß ich
Manga
nicht.
Manga ist noch am Laufen, so wie es aussieht.
Solo Leveling wird eine zweite Staffel bekommen. Überrascht jetzt, glaube ich, niemanden.
Nee, das ist so, wie Wasser ist nass. Ne?
Shangri-La Frontier wird eine zweite Staffel bekommen. Die startet im Oktober, wird bereits angekündigt. Und wird auch wieder 2 Kur laufen.
Ja, der ist noch eine Menge Material von dem Kram übrig, meine Güte.
Ich gucke einfach keine neuen Anime mehr. Es gibt eh nichts mehr, was fertig ist heutzutage.
Also, ich könnte jetzt richtig böse sein und sagen, ich habe nachgeschaut, wie viel Bänder von dem früheren Manga die Serie adaptiert hat. Aber ich sag's nicht.
Dann, Baki geht auch weiter. Baki Do heißt der nächste Manga, der dann jetzt als Anime umgesetzt wird.
Meine Güte.
Das ist auch nicht klein zu kriegen mehr, Baki.
Ich finde es so geil, dass es jetzt die Baki-Renaissance gab. Einfach irgendwann mal eine neue Serie auf Netflix draufgeballert und auf einmal lohnt es sich, Baki-Sachen zu machen, Baki-Animes. Wahnsinn.
Dann haben wir Vycross. Da weiß ich sogar, wie es ausgesprochen wird. Mit dem komischen X da in der Mitte. Selector, wie war der Serie? Selector Infected Vycross, das war die erste Serie. Und die feiert jetzt 10-jähriges Jubiläum, bekommt ein Promotional-Video, was von GC Staff produziert wird. Mario Okada ist wieder da, um es zu schreiben. Und Kanon Wakishima performt wieder den Song dafür, wie auch das Opening von der Anime-Serie von 2014. Und zusätzlich wird auch noch ein neuer Selector Infected Vycross Manga anlaufen, namens Peeping Analyze, der geschrieben wird von Okada und 10 Jahre nach der Serie spielt.
Puh.
Wie gesagt, das Ganze anlässlich des 10-jährigen Jubiläums auch von dem Vycross-Franchise, was Takara Tomy gestartet hat damals, also auch die Produzenten von Beyblade. Und ja, seitdem auch ein halbwegs erfolgreiches Kartenspiel in Japan, was mittlerweile auch mehrere Anime-Adaptionen bekommen hat.
Okay, also ich kenne von dem Ding eigentlich nichts, außer dass ich den Namen immer früher falsch ausgesprochen habe. Und das war auf jeden Fall schon von Anfang an so ein Multimedia-Franchise, wo sie alles aus den Hut gezaubert haben, um was aufzuziehen mit, ne?
Genau, also das Kartenspiel und der Anime sind zeitgleich damals gelauncht.
Alles klar.
Ja. Jetzt, wie gesagt, kommen wir ein Promotional-Video. Das wird wieder der Manga, dieses Peeping Analyze, auch 10 Jahre später spielen. Und Mario Okada wird beides schreiben. Ja, nette Sache für die Vycross-Fans, schätze ich mal. Ist auch interessant, dass Mario Okada jetzt hier einen weiteren Manga dann auch direkt schreiben wird. Keine Ahnung, wie lange das denn überhaupt geht, ob das als was Längeres geplant ist oder nur so ein Band sein wird. Keine Ahnung, steht jetzt hier nicht dabei. Und Sergeant Frog kommt auch zurück. Keda Rogunso. Auch zum, das ist nicht zum 10-jährigen, sondern zum 20-jährigen Jubiläum. Die erste Folge ist im April 2004, damals gestartet von der Anime-Adaption. Und jetzt wird angekündigt, dass Bandai Namco Pictures einen neuen Anime produzieren wird. Das Format ist noch nicht bekannt gegeben worden. Es gibt einen kleinen Teaser mit neuem Material. In Sergeant Frog, wer es nicht kennt, ist auch so eine langlaufende Anime-Serie, Schrägstrich-Manga-Reihe aus Japan, wo es um eine Froscharmee geht aus dem Weltall, die vorhaben, die Erde zu übernehmen. Als sie dann aber auf der Erde ankommen und feststellen, dass bereits Kindern in der Schule beigebracht wird, wie man Frösche seziert, sind die alle ganz erschrocken und ziehen sich zurück und lassen Protagonist Sergeant Frog zurück. Und der ist jetzt alleine auf der Erde.
Ja, das war eine ganz lustige Serie, aber ziemlich belanglos, fand ich. Ich konnte mir nicht mehr als so 10 Episoden davon reinziehen und es gibt ja über 300 davon.
Ja.
Ne? Ja. Also ich glaube, da haben sie auch viel, viel Zeugs einfach fürs Fernsehen noch extra dazu produziert. Das war so eine Serie, wo man es einfach ausschlachten konnte, weil der Manga, der hat nur 33 Bände, läuft aber immer noch. Der läuft seit 99, 25 Jahre und plus und hört der Duff.
So sind sie immer, diese Kinderserien, die japanischen, hören alle nicht auf. Das ist unglaublich. Irgendwann werden wir so diesen Punkt haben, wo so, das muss ja irgendwann mal aufhören. Irgendwann müssen diese Dinger doch mal aufhören, oder nicht?
Nee, die haben das Mysterium des Perpetuum mobile gelöst. Irgendwann haben sie so viel Momentum, so viel Schwung, dass sie einfach nicht mehr aufhören.
So, wir haben neue Infos noch, da auch nicht allzu viel tatsächlich. Einmal zu Mission Yosakura Family, was ja jetzt demnächst startet, ist bekannt gegeben worden, dass es in 2 Kurs direkt hintereinander weglaufen wird, also mindestens 24 Episoden ohne Pause dazwischen. Und dann hat Nobuyuki Fukumoto, der Mangaka von Kaiji, bekannt gegeben, dass Kaiji demnächst zu Ende gehen wird. So richtig zu Ende gehen wird. Der aktuelle Arc, The 2.4 Billion Escape Arc, wird demnächst enden. Danach kommt noch ein letzter Arc und dann ist es vorbei.
Boah. Meine Güte. Der ist auch schon unterwegs seit den 90ern, gell? Das Gerät.
Ich glaube, ja. Kaiji ist auch schon ziemlich alt.
Aber der Autor hat nebenbei auch andere Dinge gemacht im selben Milieu, ne? Also der war es immer mit Glücksspiel und Untergrund und Spannung und Kram. Ich denke mal, der wird auch da weitermachen in dem Bereich, wenn er keinen Kaiji-Manga mehr macht.
Der möchte, glaube ich, aktuell noch einen Golf-Manga, ne? Darüber hatten wir ja mal gesprochen.
Oh, ja,
ich glaube, der macht aktuell einen Golf-Manga. Ja, Nikaido Jikoku Golf.
Ja, ich meine, wenn schon die Hölle in den Titel drin ist mit Jidokoku, ne, dann ist klar, dass es auch wieder um Glücksspiel und lebensbedrohende Geldsummen geht und alles.
Ach ja. Das ist sein Milieu. Aber die Story zumindest von Kaiji selbst, die wird dann in nahbarer Zukunft zumindest zu Ende gehen.
Alles klar.
Je nachdem, wie lang der 7. Part dann noch ist, weil... Das darf man, also das läuft seit 1996, der aktuelle Arc ist der 6. und läuft seit 2017. Das heißt, wir können immer noch so 6-7 Jahre Kaiji haben jetzt nach der Ankündigung, je nachdem, wie gesagt, wie lange der 7. Arc halt ist.
Er will wahrscheinlich auf 100 Bände kommen, weil das ist jetzt, glaube ich, in Band 89 jetzt rausgekommen im Dezember.
Und dann haben wir ganz Großes zu Space Battleship Yamato. Das feiert 50-jähriges Jubiläum.
Mhm.
Und Hideaki Anno und Studio Kara tun sich zusammen, um für den Klassiker des Jubiläumsprojekts zu leiten. Damit ist jetzt kein neuer Anime gemeint, sondern neue Buchpublikationen zum Beispiel. Also es soll ein Artbook von dem Mangaka Michio Murakawa rauskommen zum Beispiel. Der ist Zeichner unter anderem für MIM Warrior at the Borderline gewesen und für die erste Reboot-Serie von Yamato. Es soll ein Design-Artwork-Buch rauskommen von Junichiro Tamamori. Das ist Mech-Designer beim letzten Gundam, also Witch from Mercury, bei dem Reboot von Legend of the Galactic Heroes und auch bei dem Reboot von Yamato. Mm. Und ein Complete Works-Buch irgendwie zum 50-jährigen Jubiläum. Also Space Battleship Yamato 1974 Complete Works-Book. Ich schätze mal, wird es irgendwie eine komplette Manga-Adaption oder sowas gemeint? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was damit gemeint ist.
Bei diesen Artbooks ist es immer sehr schwer. Also Complete Works könnte auch einfach nur heißen, dass die gesamte Geschichte da drin abgebildet wird und kommentiert wird von den ganzen Leuten.
Oder so,
dass du Hintergrundinfos bekommst. Es könnten auch irgendwie eine Übersicht über all die alten Yamato-Animes sein. Also, das ist echt schwer zu sagen. Es gibt auch genug Artbooks, wo steht Complete Works oder so draufsteht. Und dann sind es die Storyboards. Ne? Mhm. Habe ich auch ein paar bei meinem Schrank stehen. Also, ist schwer zu sagen. Besonders bei den ganzen Artbooks von modernen Anime, wo halt die Mecha-Sachen per Computer gemacht werden. Die sehen halt noch anders aus als die älteren, wo massenweise Bleistiftzeichnungen und Konzeptzeichnungen drin sind. Die sind dann meistens so halt sehr hoch auflösende Computer-Illustrationen, wo du dann halt die ganzen Details genauest erkennen kannst. Ne? Weil, klar, logischerweise, in der Serie bleiben die nicht stehen. Ne? Hm.
Und es soll auch noch neue Manga geben.
Manga?
Zu Yamato. Studio Kara wird vor allem die Manga mitproduzieren. Es soll auch noch ein Anniversary-Screening geben am 6. Oktober. Das wäre dann genau 50 Jahre, nachdem die erste Episode rausgekommen ist. Ich schätze mal, da werden auch die ersten paar Episoden oder so in einem Kino gezeigt. Ja, gerade Hideaki Anno ist derjenige, der das Ganze organisiert, weil das eine seiner Lieblingsserien ist. Es gibt ja in Shirobaku, hat ja sein Charakter auch eine riesige Yamato in seinem Büro stehen. Und ja, er hat damals die Serie gesehen, als sie live im Fernsehen gelaufen ist, ist Riesenfan davon und hat ihn überhaupt zu einem Anime-Fan gemacht und daran interessiert gemacht, Anime zu produzieren. Und und deswegen ist er jetzt Produzent von diesem Anniversary-Projekt zum 50-jährigen Jubiläum. Gibt doch Sinn, der Typ ist halt generell ein Nerd und hat jetzt halt auch diese ganzen Shin-Filme gemacht, ne, mit Shin Ultraman und Shin Godzilla und sowas.
Yep.
Irgendwie, das ist der Typ, dem gibt man das alte Zeug und der macht irgendwas damit.
Was auch sehr lustig ist, weil so langsam hat sich der Kreis komplett geschlossen. Weil jetzt, das ist so ziemlich mit die Geburtsstunde der alten Fankultur. Na, also ist nicht so, dass da nichts gewesen wäre davor. Ich meine, schon so Sachen wie in den 60ern, wie Astro Boy haben Eindruck hinterlassen. Aber so Fankultur, wie wir es heute so kennen, ne, mit massenweise Plastikmodellen und Merchandise und alles, das hat erst so in den 70ern angefangen. Und Yamato war einer von den ganz wichtigen. Nicht im Fernsehen, da war das keine Sau interessiert kaum. Aber als es dann ins Kino kam, war es auf einmal voll die Sensation.
Ja. Nette Geschichte auf jeden Fall.
Ja.
So. Dann ist halt noch ganz viel News irgendwie übrig, die alle sehr durcheinander sind. Einmal müssen wir leider wieder damit anfangen, dass ein Synchronsprecher gestorben ist, und zwar Bon Ishihara im Alter von 68. Hat relativ viele Nebenrollen in einigen Anime gespielt, unter anderem Alexandre Bukok in der Neuauflage von Legend of the Galactic Heroes, Soichiro Ishimoku Gamo in The Eccentric Family, das war, glaube ich, einer der Opas von den Familien. Einer der ersten, seiner ersten Anime-Rollen ist Matagi in Samurai Champloo. Ich glaube, das war, wenn ich mich recht erinnere, eine von dem Stamm vom Protagonisten.
Okay, ich glaube, ich kann mich düster erinnern.
Ja, und noch ein paar weitere Nebenrollen einfach, also auch ein Fullmetal Alchemist. Aber zum Beispiel auch dabei gewesen.
Okay.
Ist jetzt wahrscheinlich eine Stimme, die nicht allzu vielem was sagen wird, ist aber jetzt seit über 20 Jahren dabei gewesen. Und mit Samurai Champloo, wann kam das raus? 2004, also an die 20 Jahre dabei gewesen.
Mhm.
Schade ist es also dennoch.
Schade, ja.
Zur Aufmunterung haben wir den 1. April und da gibt's natürlich wieder wie jedes Jahr ganz viele Witze aus der Anime-Landschaft. Zusammengesammelt sind die netterweise wurden von Anime News Network und Crunchyroll, da habe ich so ein bisschen drüber geguckt, weil ich kann natürlich auch nicht alle finden. Und ich habe das Gefühl, dieses Mal sind die einfach alle ein bisschen so entweder lame oder weird. Es gibt so ein paar, die ich lustig fand, wie zum Beispiel Legend of the Galactic Heroes, die neue These hat der offizielle Twitter-Account ein Spin-Off angekündigt namens Legend of the Galactic Academy Schulparodie.
Ich meine, das ist der Klassiker, eine Schulparodie zu etwas ganz Ernstem zu machen. Ich glaube, der Autor von Blame hat das auch gemacht. Das war auch sehr spaßig. Aber ich weiß nicht, ob er es zum 1. April gemacht hat. Ich glaube, das war es nicht, aber ja.
Sieht halt ganz witzig aus, die Hauptfiguren von die neue These, beziehungsweise Legend of the Galactic Heroes Reimagined als Schuljungs. Ich meine, das machen relativ viele Anime und Manga diesen Joke. Aber hier ist es nochmal besonders witzig, einfach weil ich auch wieder das mag, dass sie diesen deutschen Untertitel beibehalten haben mit Schulparodie.
Ja, von einer Uniform in die andere.
Ja. Aber es gibt halt noch irgendwie sowas, was ich jetzt halt nicht verstehe, weil ich es auch noch nicht gesehen habe, aber einfach so zum 1. April hat der Twitter-Account von Frieren getweetet, dass Good morning, Frieren ist eine Morning Person. Ist eine. Und dann sieht man ein Bild von ihr, wie sie schläft. Und es ist so. Okay, I guess der Witz ist, dass sie es nicht ist. Und sie haben jetzt getweetet, dass sie es sein soll. So, haha. Hoho. Was haben wir alle gelacht? Bei Megaton Musashi haben die einfach ein AI-Video produzieren lassen bei Level 5. Irgendwie so als Joke, dass sie einen Live-Action-Film geben würde. Aber man sieht halt, dass es AI ist und es sieht halt wirklich scheiße aus. Es ist so, okay, nicht mal Mühe gemacht, sondern einfach ein Prompt in AI eingegeben, cool. Den von dem japanischen Rainbow Six Siege-Account finde ich noch ganz witzig. Da haben sie Tachankos Daily Life angekündigt. Uvista. Jeden Montagmorgen eine neue Episode auf dem Channel 6 und man sieht halt den Helm von Tachanko, eine der Operator aus Rainbow Six Siege, mit einem Toast im Mund.
Ja, mit großen Anime-Augen. Ja, passt schon. Ja.
Also, das sieht tatsächlich sehr witzig aus. Mal noch den Rest durchscrollen, aber wie gesagt, viel war nicht so besonders. Dead Alive hatte angekündigt, dass sie zwei Filme machen würden, wo das Ganze reimagined wird als einmal Idol-Film und einmal als Magical Girl-Film. Okay. Das ist auch so ein bisschen low-hanging fruit. Delicious in Dungeon gab es ein Fake-Interview mit dem Walking Mushroom, wo er unter anderem gefragt wurde, was er von Liars halt hält, den zum Verschlingen gerne mag. Das ist zumindest halbwegs witzig. Ich mag, wenn solche April-Scherze aber tatsächlich was Richtiges dann sind, was dann auch tatsächlich umgesetzt wird. Sowas wie bei Fate Grand Order. Die haben Fate Dream Striker veröffentlicht. Ein Fußballspiel zu Fate Grand Order, wo man mit den ganzen Helden Fußball spielen kann. Und das gibt's tatsächlich im Google Play Store und im App Store. Also das ist ein tatsächlich richtiges Spiel. Habe ich auch vorhin kurz reingeschaut und das sieht so ein bisschen aus wie man versucht im Prinzip die ganze Zeit Bälle im Dauerfeuer auf ein Tor zu schießen und einer der Helden ist immer ein Torwart.
Ja, okay. Das ist schon toll, wenn sie Zeit haben, so einen lustigen Kram zu machen. Aber die anderen hier werden wahrscheinlich einfach nur hier. Du bist unser Sozialmedienmensch, mach mal irgendwas.
Ja, yeah, der Rest ist immer so ein bisschen lame. Ja, zu Nukitashi haben sie als Joke angekündigt, dass die Anime-Adaption gecancelt worden ist. Das ist wieder für einen Joke. So, okay. Nee. Wow. Bei Doraemon gab es irgendwie zwei Jokes. Also einmal wird irgendwie als getwittert, dass der Protagonist Nobita nicht glücklich sei. Und dann ein Bild, wo er Doraemon umarmt und ist so, hä? Okay. Und einmal gibt's da noch irgendwie einen Tweet, wo man Doraemon vor einem Spiegel sieht und dann sagt, dass jetzt alle eine Hattoshin sind. Also eine wunderschön proportionierte Frau.
Ich kapier's auch nicht, du fragst mich in Farminet.
Das, wer weiß. Bei Jujutsu Kaisen gab es den Joke irgendwie, dass Juichi Itadori und Aoitoro, die Best Buds, jetzt zu Baseballstars geworden sind und die Championship gewonnen haben. Wie heißt die nochmal?
Ah, die Koshien.
Genau, die Koshien. Zumindest okay, I guess. Ja. Ah, genau, Pokémon Sleep, da war das Video noch recht witzig. Pokémon Sleep ist ja irgendwie so eine Pokémon-App, die auch deinen Schlaf halt irgendwie trackt oder sowas. Ich habe mich ehrlich gesagt damit noch nicht so ganz beschäftigt. Aber da hat Pokémon angekündigt als Joke halt, dass es ein Official World Championship Tournament von Pokémon Sleep geben wird. Und man sieht halt die ganze Zeit, man sieht da halt, wie Leute halt schlafen und währenddessen Kommentator ausrasten. So, oh mein Gott, was für ein guter Schlaf!
Okay, das ist dämlich, aber wenigstens ist es
halt. Das ist schon witzig. Das ist schon witzig, ja. Aber ja, vieles ist dieses Jahr echt nicht so besonders irgendwie. Es gab halt schon Jahre in der Vergangenheit, da waren coole Jokes dabei, irgendwie wie so eine lebensgroße Love-Life-Puppe in diesem Chibi-Stil, die sie zu Wasser gelassen haben. Das sah einfach super witzig aus. Aber dieses Jahr, keine Ahnung, das Interessanteste ist dann halt wirklich sowas wie Fate Strike Dream.
Ja, das war cool. Ja. Aber ja, im Großen und Ganzen sind die Leute anscheinend beschäftigt, ne?
Oder einfach unlustig geworden.
Oder unlustig.
Ach Gott. Naja, wir haben noch ernstere Sachen. Wir haben noch, Warner Bros. Japan hat angekündigt, dass sie in Zukunft über 10 Anime pro Jahr produzieren wollen.
Aha.
Die aktuelle Devise war 5 bis 10. Jetzt sollen es über 10 werden. Das hat der Asienchef von Warner Bros. Discovery, James Gibbonson, gegenüber dem Variety bekannt gegeben. Und der hat auch gesagt, dass Anime eine der besten Weisen ist, um 18- bis 30-Jährige zu erreichen. Und dass es mittlerweile auch eine gute Zielgruppe dafür in den USA, Europa und Lateinamerika gibt.
Ich meine es nicht, dass es falsch wäre, aber ich überlege mir auch so, ne, Warner Bros. Hat in letzter Zeit nicht unbedingt massenweise, ja, Erfolge gehabt.
Sie haben nicht unbedingt einen guten Ruf in letzter Zeit, auf jeden Fall, durch die ganzen Filme, die sie einfach löschen.
Und ich glaube, im Videospielbereich sind sie auch nicht unbedingt so.
Da werden Spiele auch gerade gelöscht, ja. Also,
ja.
Wenn sie eine Sache können, dann ist es auf jeden Fall kreative Arbeit löschen aus der Existenz.
Meine Güte.
Man muss dazu sagen, zumindest Warner Bros. Japan ist dann nochmal halt was anderes und agiert auch halt ein bisschen unabhängiger von Warner Bros. Discovery und haben halt auch viele Anime seit 2011 mitproduziert, unter anderem Spy Family und auch die ganzen JoJo's Bizarre Adventure Umsetzungen seitdem von David Production. Und es gibt ja auch einiges, was gerade in der Pipeline ist, wie ein neuer Anime zu Fist of the North Star und das Suicide Squad Isekai, was da demnächst rauskommt. Und der Chef hat auch bekannt gegeben, also der James Gibbonson, nicht der CEO, also der Saslav, nicht, dass sie aktuell das Licensing immer an Third Parties übergeben haben von den Serien. Und damit eigentlich auch bisher ziemlich zufrieden gewesen sind. Das heißt jetzt nicht, also dass man sich in Zukunft HBO Max holen muss, beziehungsweise in Deutschland wäre es ja dann WOW, sondern dass Warner Bros. Japan wahrscheinlich aktuell zumindest noch weiterfahren wird mit diesem Kurs und diese Serien dritt lizenzieren wird, also an andere Lizenziere weitergeben wird und dass es dann halt trotzdem auf Netflix, auf Disney, auf Crunchyroll und so zu sehen geben wird.
Ja.
Aber ich kann mir auch schätzen, dass wenn sie damit Erfolg haben, wenn sie weiter Erfolg haben mit Anime und wenn sie dann in Zukunft halt auf die mehr als 10 Anime pro Jahr kommen, dass sie vielleicht auch durchaus Interesse haben würden, trotz es dann auf HBO Max exklusiv zu packen. Wenn es bis dahin HBO Max überhaupt noch gibt.
Wer weiß. Also für uns als Fans ist es ja interessant, was für IPs die haben, ne, Warner Brothers, wo sie die Rechte dran haben, an welchen Lizenzen und welchen Marken, ne, und dass die dann als Anime kommen könnten. Ich meine, da haben wir in der Vergangenheit auch schon interessante und spaßige Sachen gehabt, ne, zu Batman gab es diese eine Untertitel-Anime, der war cool, ja, ne, wir können ruhig noch mehr Animes zu Batman machen, würde mich nicht stören. Oder halt auch zu anderen Kram, die Warner Bros. Die Finger drin hat.
Bugs Bunny Anime wäre schon witzig. Ja.
Oder ich meine, es gibt eine Menge alte Serien, wo die wo denen gehören, oder was heißt gehören, wo zumindest die Rechte dran haben, die von Anime inspiriert waren, wie zum Beispiel die alten Genndy Tartakovsky-Sachen, weißt du, wie Dexter's Labor oder die Powerpuff Girls, ne? Und das wäre jetzt auch mal wieder cool. Ne? Ich meine, okay, ja, wir haben schon eine Powerpuff-Verarsche mit Panty und Stocking, aber trotzdem.
Es gab ja auch einen richtigen Powerpuff-Girls-Anime schon mal von Toei.
Gab es ja auch schon mal. Stimmt, ja, ja stimmt. Ja. Ja, kann ruhig mehr passieren. Nur, wo holen sie die ganzen Zeichner her? Noch mehr Anime.
Ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass Warner Bros. Japan irgendwie eigentlich Studios oder sowas gründen würde, sondern die werden halt weiter mit investieren in laufende Produktionen und wie sie es halt bisher getan haben.
Alles klar, alles klar.
Dann, Isekai ist endlich ein richtiges englisches Wort.
Nein.
Das Oxford Dictionary hat ein Update auf ihrer Webseite gegeben, dass einige japanische Lehnworte mit inkludiert, unter anderem Tonkotsu, Onigiri, viel, was mit Essen auch irgendwie zu tun hat, Okonomiyaki und aber auch Isekai.
Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Es ist halt ein schönes, kurzes Wort, ne?
Ja.
Es hat zwar drei Silben, was nicht das allerkürzeste ist, was man machen könnte, aber trotzdem. Weil sowas so wie Parallelweltabenteuer ist halt ein längeres Wort, ne? Ein kompliziertes Wort, da stolpert man drüber. Isekai ist schon einfach.
Die offizielle englische Definition vom Oxford Dictionary ist: The Japanese genre of science or fantasy fiction featuring a protagonist who is transported to or reincarnated in a different, strange or unfamiliar world. Also an anime, manga, video game, etc. in this genre. Frequently as a modifier.
Ja. Ja. Ach Gott, ja. Ach Gott von mir.
Ich meine, das ist die breiteste Definition schon, die man für Isekai eigentlich anbringen könnte.
Solange jetzt niemand daherkommt und dann irgendwie über Alice in Wonderland oder über, wie heißt nochmal das andere, die Brücke nach Terra Bithia oder die ganzen alten Klassiker der Romanzeiten, ne, von den Jugendromanen, dass er die jetzt irgendwie in einem Essay als Isekai bezeichnet. Weil dann klappt bei mir das Messer in der Hosentasche auf, das Taschenmesser, das sage ich dir.
Ja, ist witzig. Wann zieht der Duden nach? Mal sehen. Dann sind demnächst die offiziellen Yu-Gi-Oh! Tournaments in die Japan Championship 2024 von Konami vom Official Card Game, nicht dem Trading Card Game, dem Official Card Game. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und da gibt es eine Änderung im Regelwerk zum Vergleich zum dem 2023er Edition. Und zwar dürfen nicht mehr nicht japanische Menschen daran teilnehmen.
Okay, also ist glaube ich nicht hundertprozentig korrekt. Leute, die nicht japanische Bürger sind, dürfen
das
nicht dran teilnehmen.
Das stimmt nicht, aber so wie du es formulierst, stimmt es nicht ganz, weil Leute mit einem japanischen Pass durften 2023 noch teilnehmen. Das heißt auch Leute, die nicht urjapanisch sind, aber einen japanischen Pass Bürger haben. Also japanische Bürger, ja. Aber die dürfen jetzt nicht mehr teilnehmen. Also wenn sie nicht urjapanisch sind, quasi, dürfen sie nicht mehr dran teilnehmen.
Sicher haben wir denselben Artikel vor der Nase. Da steht hier Japanese Citizens. Nur japanische Bürger, die im Land leben, wohnen, arbeiten, die sind erlaubt. Aber das heißt nicht unbedingt, dass du japanische Abstammung sein musst, oder?
It only allows Japanese citizens. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Fehlformulierung tatsächlich von diesem Artikel. Weil ich hatte das auf jeden Fall, ich hatte das eine Übersetzung davon auch gesehen in anderen Artikeln und auf Twitter, so bin ich das erste Mal dann drauf gestoßen. Und da hieß es auf jeden Fall, dass keine sogenannten Foreign Nationals mehr dran teilnehmen dürfen. Und Foreign Nationals wären aber auch Menschen mit japanischer Bürgerschaft.
Oh, okay. Das ist sehr komisch und dämlich. Generell sowas einzuschränken ist dämlich. Ich meine, die Rest der Welt macht's auch nicht. Oder macht's die Rest der Welt? Vielleicht machen die Rest der Welt das in einigen Sachen. Leute sind dumm manchmal. Aber wir haben auch aus aller Ecken der Welt Leute in unseren Fußballvereinen und Teams. Ne? Mhm. Und das können wir trotzdem mit deutscher Meisterschaft mitmachen. Das ist kein Problem. Niemand stört das. Juckt das. Und es ist ja nicht so, als ob es bei den Sportvereinen und den Sportteams in Japan anders wäre. Die haben auch Leute aus der ganzen Welt in ihren Baseball-Teams oder in ihren Rugby-Teams oder sonst was. Ne? Also da juckt es auch nicht. Warum muss man es jetzt hier machen?
Ja, es ist fucking weird. Vor allem, weil es 23 halt noch erlaubt gewesen ist. Und schon ein bisschen rassistisch. So.
Ja, es ist... ja. Ich meine, das Argument ist uralt. Weißt du, wenn du sagst, wir wollen eine Meisterschaft für Japan machen, also sollten Leute aus Japan da teilnehmen, ne? Aber halt, wenn du in Japan lebst, ne, es gibt genug zum Beispiel Brasilienstämmige, die in Japan leben und da ihr ganzes Leben schon leben, weil da gab es regen Austausch zwischen einer ehemaligen Kolonie in Brasilien und Japan. Ne? Da leben Japaner dort, in Brasilien dort und leben Leute davon in Japan und beziehungsweise haben dann auch Familie, wo dann die Kinder in Japan aufwachsen etc. für mich auch. Und wieso sollte man die ausschließen?
Ich weiß auch nicht, wie die das denn überprüfen. Machen die dann, also so, du kannst es ja nicht bei jedem am Aussehen festmachen auch. Allein das wäre auch schon wieder hart rassistisch.
Ja. Auf jeden Fall dämlich. Was ein Unsinn, ey.
Dann der Mangaka von den Tagebüchern einer Apothekerin. Also nicht der Originalautor von, oder die Originalautorin, glaube ich, von den Light Novels zu den Tagebüchern einer Apothekerin, sondern die Person, die die Manga umsetzt, ist festgenommen worden oder wird gerade untersucht, weil er oder sie Steuern veruntreut hat. Und zwar im Wert von circa 260 Millionen Yen, ungefähr 1,4 bis 1,5 Millionen Euro.
Das ist aber ein gutes Stück, aber halt mal halt
Stopp. Also beziehungsweise das eigentliche Geld, also das war das ganze Geld, auf die keine Steuern erhoben worden sind, das war jetzt auch falsch von mir. Das Geld, was letzten Endes ausgewichen worden ist, also nicht bezahlt worden, ist nicht bezahlt, übrig gebliebene Steuern sind 47 Millionen Yen, also ungefähr 290.000, 280.000 Euro.
Trotzdem, ich finde es ganz komisch, weil normalerweise arbeiten Mangaka, die besonders an so einem größeren Projekt arbeiten, doch mit einem Verlag zusammen. Und die machen doch nicht ihre ganzen Steuern alleine, oder? Das funktioniert doch nur, wenn die halt ihre Steuern alleine macht und dann sie einfach nicht abgibt und so hier das, oder? Ist,
also, was zum Geil macht. Laut der staatlichen Steuerbehörde ist das Geld, kommt das Geld auch von den Manga-Sales und wurde dazu genutzt, um Real Estate zu kaufen, also um Gebäude zu kaufen, um Immobilien zu kaufen, ja.
Nicht gut, gar nicht gut. Sag mal, was macht denn die für Scheiß? Das zieht den Verlag mit in die Bredouille, ja? Das Ding verkauft sich doch so gut, du hast locker Geld für einen Steuerberater, der dir sagen kann, wie du den Unsinn machen sollst.
Ich verstehe es auch nicht ganz, wie das gerade in Zusammenarbeit halt mit einem Verlag dann passieren kann. Die Person sagt auf Twitter, dass es einfach durch Ignoranz passiert ist und nicht wissen und wie alles gemacht wird und sonst irgendwie was und dass das 2022 auch alles bereits zurückgezahlt worden sei.
Okay.
Dann bleibt die Frage, warum die nationale Steuerbehörde jetzt erst darauf aufmerksam wird und das jetzt erst untersucht. Also scheint ja doch nicht alles zurückgezahlt worden sein oder vielleicht nicht über die richtigen Wege oder sonst irgendwie was. Auf jeden Fall scheint da auch, wenn das tatsächlich stimmt und es zurückgezahlt wurde, dann stimmt da was vielleicht bürokratisch nicht oder der oder die Autorin lügt.
Gott, ey, was ein Unsinn, ey.
Das ist, auch interessante Angelegenheit. Ist wirklich, ist immer noch ein gutes Batzen an Geld, was da veruntreut worden ist. So interessant. Also, ja. so Mangaka, das sind ja jetzt nicht unbedingt immer die Bestverdiensten. Ich meine, wenn es sowas ist wie jetzt die Tagebücher einer Apothekerin, was gerade in letzter Zeit durchaus sehr erfolgreich geworden ist, aber das veruntreute Geld war im Zeitraum von 2019 bis 2021. Also, das war noch lange vor dem Riesenerfolg von der Light Novel und dem Manga.
Ja, lass mich mal kurz nachgucken. Weil es gab mal so eine Handregel, so über den Daumen herum, dass ein Mangaka so ungefähr 1 Euro maximal an einem Sammelband verdient. Ne?
Mhm.
Und wenn du halt dann 10 Millionen Sachen verkaufst, dann wird das schon fein. Ne? Aber meistens haben sie nicht den Maximalwert, sondern irgendwie zwischen 50 und 70 Cent umgerechnet, ne? Was sie dann verdienen an einem Sammelband. Aber trotzdem hast du bei 10 Millionen auch schon ausgesorgt. Ne?
Mhm.
Auf jeden Fall. Da müsste ich jetzt mal nachgucken, wie viel von dem Manga da sich verkauft hat davor.
Weiß ich gar nicht, ob man so akkurate Zahlen jetzt noch findet, gerade zu 2019 und sowas. Wiki Diaries, Manga Sales.
Ja, also, ja, ich habe hier nachgesehen. Also 30 Millionen sollen im Moment im Umlauf, also verkauft gewesen sein. Und das hat um 7 Millionen angestiegen, seitdem die Serie rausgekommen ist. Das heißt, davor war das schon auf jeden Fall locker ein paar gute Millionen verkauft, ne?
Okay.
Also, ja. Es kann sein, dass es alles damit zusammenhängt und dass es nicht irgendwie ihr Geld war, sondern das wirklich mit von der Serie verdient wurde. Was natürlich ein bisschen kacke wird. Schmeißt natürlich einen Schatten über den ganzen Kram.
Das stimmt, ja.
Also, ja. Regelt den Scheiß.
Ja, mal sehen, was dabei rumkommt. Dann Ninja Slayer bekommt ein Videospiel. Finde ich geil. Ninja Slayer ist, wer es nicht kennt, wir haben im Trigger-Podcast, beziehungsweise ich habe im Trigger-Podcast einmal drüber geredet. Das ist eine ganz interessante Angelegenheit, weil das hat ursprünglich als Light Novel angefangen von zwei japanischen Autorinnen, die sich als zwei amerikanische Autorinnen ausgeben, die eine Light Novel schreiben wollen. Und das Ganze ist dementsprechend so eine Parodie da drauf, wie, also das ist so eine Parodie mit Layern im Prinzip, weil es so irgendwie parodiert, wie die Japaner die Amerikaner wahrnehmen, die Japaner wahrnehmen.
Jo, Stereotypen auf Stereotypen in Stereotypen.
Ja. Und Trigger hatte dazu eine Anime-Adaption gemacht, die auch super witzig ist, die ich sehr mag. Und es gibt auch mehrere Manga-Adaptionen dazu, die fantastisch gezeichnet sind. Und jetzt soll eine der Manga-Adaptionen, und zwar Ninja Slayer Neo Saitama Injo, ein Videospiel bekommen. Das Entwicklerstudio heißt Skeleton Crew Studio. Das ist das gleiche Studio, was auch ein Indie-Spiel produziert hat namens Olija. Ich habe das jetzt nicht gespielt. Ich habe nur öfter mal das Cover dazu zumindest gesehen. Ich glaube, das war auch irgendwann im Game Pass oder so. Auf jeden Fall habe ich dadurch das irgendwie mal gesehen. Und ja, das ist ein Sidescroller mit sehr stilisierten Visuals. Sieht so ein bisschen aus wie halt etwas, was ein Grasshopper zum Beispiel produzieren würde.
Mhm.
Ja, finde ich geil. Ich mag Ninja Slayer und das jetzt ein Spiel zu bekommen, was auf Steam dann Mitte des Jahres, also im Sommer, rauskommen wird und auch auf Japanisch, auf Englisch, auch auf Deutsch, auf allen möglichen Sprachen zur Verfügung gestellt wird, finde ich cool.
Ja, das sieht so aus wie ein altes 2D-Beat'em-up, das nur auf einer Ebene läuft. Mhm. Da gibt es ja schon eine ganze Menge von diesen Ninja-Games, die in diesem Bereich waren. Es könnte auch sein, dass es ein bisschen ist wie dieses alte Spiel, halt ein Spiel Strider. Weißt du?
Mhm.
Ja. Das wäre cool.
Ja, das ist auf jeden Fall etwas, worauf ich mich freue. Dann Tio Books, japanischer Publisher von Light Novels, hat ein Service, eine englische Version ihres Corona EX Services gestartet. Was für ein Name. Und das ist ein Subscription-Service, der es halt bisher in Japan gab, wo man dann halt die Werke von dem Publisher lesen kann, von T.O. Books. Dazu gehört zum Beispiel Descendants of a Bookworm, Sorcerer's Stabber Orphan, The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash.
Mhm.
Und da gibt es jetzt, wie gesagt, eine englische Version von. Und die nutzt zum einen die offiziellen englischen Übersetzungen von Publishern, die diese Werke bereits übersetzen, wie halt zum Beispiel Seven Seas oder Jay Novel Club, wie aber auch von Google Translate übersetzte Bände, die halt noch keine offizielle englische Übersetzung haben.
Das ist faul. Ja, das
ja,
ist ziemlich faul.
Der Preis ist zumindest mit $4.50 monatlich ganz okay, aber halt mit Google Translate, einfach das durch Google Translate geworfen, die einzelnen Bände, ist schon
ja,
weird.
Ich meine, ihr hättet auch ein Abo bei Deeple kaufen können, das wäre eine bessere Übersetzung gewesen zumindest, ne? Ich will jetzt keine Werbung für DeepL machen, aber ich will überhaupt keine Werbung für vollautomatisiertes Übersetzen machen. Es muss immer noch überprüft werden und korrigiert werden von einem Mensch, egal welchen Service du nimmst. Egal was für eine schweinsteure KI, die du zusammenbastelst, das funkt einfach nicht hundertprozentig. Also ja, für sowas würde ich kein Geld verlangen. Weißt du, wenn du sagst, ja, für Sachen, wo wir noch keine fertige Übersetzung haben, die könnt ihr kostenlos schauen.
Das
mit Maschinen
okay, ja,
übersetzt,
das wäre schon besser.
Aber, ja.
Ja.
Aber was soll's, naja.
Ich meine, die sind wenigstens offen damit, also die sind transparent damit. Es wird auf der Webseite angegeben. Es wird auch angegeben, welche Novels und welche Manga und sowas nur durch Google Translate geworfen sind und welche halt von einem offiziellen Publisher kommen. Das heißt, wie gesagt, es ist wenigstens transparent, aber es ist schon irgendwie weird und das ist dann, also ich hoffe auch, dass das dann nicht so ist, dass sie das dann wirklich so stehen lassen, sondern dass diese Werke dann wenigstens irgendwann später noch richtige Übersetzungen bekommen, weil...
Das ist die Sache, ne? Wenn die Leute da jetzt irgendwie aus irgendeinem Grunde dahin rennen würden wie die Blöden, dann würden sie es so lassen. Weil, wieso sollen wir uns die Mühe machen? Und es tut mir echt leid, dass ich das sagen muss, aber ich hoffe, dass ihr keinen Erfolg damit habt und gezwungen seid, wieder zu übersetzen.
Ich bin auch gerade mal auf der Webseite. Ich glaube, man dadurch, dass ich das jetzt aus Deutschland also ansteuere, sehe ich auch nicht alles, was es da drauf gibt. Weil auch der Newsartikel zu Animus Network ein paar mehr Serien nennt, die ich jetzt hier gar nicht sehe. Aber man kann aus Deutschland zumindest Descendants of a Bookworm, Sorcerer's Stabber Orphan, The Sword Woman with Curse. The Sword Woman with Curse, das muss doch Google Translated sein, ja, da steht's. Selbst den Titel haben sie durch Google Translate geworfen. The Sword Woman with Curse.
The Cursed Sword Woman. Ja? Das kann jedes verdammte kleine Grundschulkind auch erinnern. Ja?
Und The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash. Das ist alles hier drauf, zumindest.
Ach ja.
Ich glaube, das Einzige, oder ich gucke jetzt mal, der Rest ist alles lizenziert wenigstens. Das Einzige bisher, was Google Translate ist, ist halt dieses Sword Woman with Curse. Aber wenigstens den Titel hätten sie doch.
Das hört sich an wie so ein Rezept, ne? So wie Ente mit Sahnesoße.
Ach Gott. Eine erfreuliche Nachricht am Ende haben wir aber zumindest noch. Studio Trigger hat eine Gurren Lagann Cross Killer Kill Expo angekündigt für diesen Sommer. In Zusammenarbeit mit Aniplex. Das heißt, ja, das wird irgendwann im Sommer stattfinden. Es gibt noch nicht wirklich Details dazu. Der Animated Sushio hat einen Coverart dazu gezeichnet, wo man halt die Figuren von Gurren Lagann und Killer Kill beide drauf sieht, was auch sehr cool gezeichnet aussieht. Und das finde ich auf jeden Fall schön, dass das auch nochmal bestätigt zumindest, dass Trigger-Aniplex halt die Rechte für Gurren Lagann haben und dass das nicht irgendwie an Gainax noch hängt oder so.
Ja, meine Güte, ey. Aber wenn ihr jetzt herkommt und irgendwie erzählen wollt, dass das beides im selben Universum spielt, ne, und irgendwie übereinander sich verknüpft oder so, dann ja, also übertreibt's bitte nicht.
Ja, auch das auf jeden Fall eine nette Sache. Wie gesagt, wird in Japan irgendwann Mitte des Jahres zu sehen sein. Ich glaube, es wird auch noch gar nicht, also so viel wird dazu auch noch gar nicht angekündigt. Also wo das sein wird, wann genau und alles, weiß man noch nichts.
Jo, okay. Aber Sommer reicht schon mal.
So, haben wir's.
Wunderbar.
Wir sind durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan und jeden zweiten Mittwoch Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit geschaut oder gesehen haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.